Laat ons nu bidden. Heer, we danken dir voor den regen. Nach der Hitze und Trockenheit in diesem Land hier, wo wir uns befinden. Wir bitten dich um den geistlichen Regen, der den Samen, der jetzt ausgestreut wird, befeuchten wird, sodass er wachsen wird und viel Frucht bringt. Sei du in unserer Mitte. Wir wollen stille werden und zu deinen Füßen sitzen und lauschen auf dein Heiligwort und das, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir, dass wir mit Worten beschäftigt sind, die aus deinem Mund kommen, die nie vergehen werden, wenn auch die Welt mit ihrer Lust vergeht. Aber die bleiben, auch wenn Himmel und Erde vergehen, werden die bleiben. Wir bitten dich, dass du uns dadurch erquicken wollest an Geist, Seele und Leib. Amen. Gestern Abend haben wir geredet, überhaupt nicht liebt die Welt, was die Welt ist. Von dem Äußeren. Heute möchte ich wieder vom 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 15 lesen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und dann haben wir darüber geredet, dass die Welt das Äußere ist um uns. Und dass das sich erweist in unserem äußeren Benehmen. Und dass wir den Menschen an das Äußere erkennen. Das war A. B war, dass wir den Menschen auch erkennen an seinen Freunden, mit denen er zu tun hat. Sag mir, wer du bist, dann sag mir, wer deine Freunde sind, dann sag ich dir auch, wer du bist. Man erkennt eine Person an seine Freunde. Die Maria war ein junges Mädchen, jung. Ihre beste Freundin war eine Großmutter, wenn sie auch keine Kinder hat, aber das Alte, die Elisabeth. Das war ihre Freundin. Warum? Mit der verstand sie sich. Mit der konnte sie beten, die Bibel lesen, mit ihr teilen, was sie geistlich erlebt hat. Denkt euch mal, junge Mädchen, ihr wollt gern mit euresgleichen und eure Zeitgenossen sein. Maria, die Mutter Jesu, dem Gott seinen Sohn anvertraut hat, war eine, die keine Freundin hatte, von ihrem Alter. sondern eine alte Person. Das war ihre Freundin Elisabeth. Die hätte eine Großmutter sein können. Und wenn sie was erlebte, dann wollte sie laufen zu der und ihr das mitteilen, was sie erlebt hatte. Als sie zu Jesus kamen und sagen, deine Mutter ist draußen und deine Brüder, die möchten dich. Er sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann zeigt er auf Nathanael, Philippus, Petrus, Johannes. Er sagt, die sind meine Mütter, die sind meine Brüder. Quatsch, sowas gibt's doch nicht. Das sind doch Männer. Er sagt, die sind meine Mütter und meine Brüder, die den Willen Gottes tun. Ich hörte mal von Jugendlichen, die haben gebeten, dass in ihrer Gemeinde, dass sie Jugenddienste haben könnten und dass kein Erwachsener dabei sein soll, die Jugendlichen allein. Sagten sie, Elo, was denkst du dann? Ich sage, das ist ein faules Ei. Das ist etwas für die Schweine zum Fressen, nicht für die Menschen. Das ist eine faule Sache, da regiert der Satan. Wenn sie sagen würden, wir möchten Menschen haben, die mit Gott wandeln. Ob sie 70, 80 Jahre alt sind, schadet nichts. Wir wollen mit Gott. Also, wenn wir Deutsch sind, wir möchten mit den Deutschen. Unsinn, hast kein geistliches Leben. Du wirst sagen, wenn ein Franzose ist, der auch kein Deutsch kennt, aber mit Gott wandelt, mit dem möchte ich Gemeinschaft haben. Und wenn du Schweizer bist und du hast keine Schweizer um dich, mit denen du geistlich reden kannst, und da ist ein Deutscher, sagst du, den will ich haben. Und wenn du ein Schwarzer bist, da ist kein Schwarzer, mit dem du dein Innerstes teilen kannst, öffnen kannst, mit ihm über das Geistliche reden, und da ist ein Weißer, dann gehst du zu dem Weißen. Und wenn du ein Weißer bist und kannst nicht mit ihm über den Herrn reden, aber da ist ein Schwarzer aus Afrika, der geistlich ist, dann gehst du zu ihm. Der ist dein Bruder, der ist deine Mutter. Also, wir erkennen den Menschen an seine Freunde. Und das dritte, C, die Orte, wo wir hingehen, die offenbaren, wer wir sind. Die Sachen, die wir genießen, offenbaren, ob wir Teufelskinder sind oder Kinder Gottes. Eins von beiden. Anderes gibt es nicht. Das sind äußere Sachen. Aber offenbaren das Innere. Heute möchte ich darüber reden, dass die Welt im Herzen beginnt, nicht draußen. Das Äußere ist Frucht von dem Inneren. Die Welt, die vergeht, beginnt im Herzen des Menschen. Und dann sagt Johannes uns, wie der Teufel den Menschen versucht. Er sagt, alles, was in der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. So Gott will, denke ich, es wäre gut, dass wir diese drei Sachen betrachten, die Johannes hier nennt. Alles, was in der Welt ist, erste Fleischeslust, zweite Augenlust, drittes hoffärtiges Leben. Dies ist aber solch ein gewaltiges, breites, tiefes Thema, dass man nur einige Punkte anrühren kann. Es ist ein großes Feld. Das nehme lange, lange Zeit, um dieses ausführlich zu klären und erklären. Aber kurz, nur einige Punkte darüber. Es ist interessant, dass der Teufel, als er Eva versuchte und zu Fall gebracht hat, diese drei Punkte gebraucht hat. Lust des Fleisches, der Augen und hoffärtiges Leben. Genau diese drei Punkte, die hier in Johannes aufgezeichnet sind. Und dann ist es auch bemerkenswert, dass als der Teufel Jesus versuchte, genau diese drei Punkte gebraucht hat. Das zeigt uns die Wichtigkeit dieser Punkte. Und genau wie es hier aufgezeichnet ist, 1, 2, 3, hat mit der Fleischeslust begonnen, dann Augenlust und dann hoffärtiges Leben. Bei der Eva. Und alle diese drei Punkte waren reichlich zu finden in ihrem Leben. Und bei dem Herrn Jesus sollte man denken, hätte der Teufel etwas anderes, eine andere Taktik gebraucht. Aber genau das Gleiche auch bei dem Herrn Jesus. Dann ist es nicht zu verwundern, wenn der Teufel auch zu dir kommen wird, genau so wie er es hier getan hat. Und ich denke, in den Durchschnittsmenschen sind alle drei Sachen im Herzen. Und wenn der Teufel das berührt, dann bewegt sich etwas im Innern des Menschen. Das Herz ist nicht rein. Es ist besessen und erfüllt mit diesen Sachen, wovon es im 17. Vers heißt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Es ist nicht nur die Welt, sondern mit ihrer Lust. Und die Lust ist die Lust des Fleisches, des Auges und hoffärtiges Leben. Vielleicht gibt es einen Menschen, der nicht alle drei Sachen hat und nicht von allen drei Sachen geplagt wird, wird aber eine Ausnahme sein. Ich denke, im Leben des Menschen, des natürlichen Menschen, haben diese drei Sachen einen großen Raum und sind von größter Gefahr. Und es ist gut, dass wir hierauf Acht geben. Denn wenn der Teufel Eva zu Fall gebracht hat und dann versuchte, den Herrn Jesus dadurch zu Fall zu bringen, warum sollte es mit dir nicht versuchen? Und es heißt, diese Sachen sind im Herzen. Da können wir in Markus lesen, Markus 7, wer auch keine Bibel hat, der weiß, wenn ich sage Markus 7, worum es geht. Das ist ja das Kapitel, wo die Jünger sagten, Herr, was bedeutet das? Was bedeutet dieses Gleichnis? Und er sagt, seid ihr so unverständig? Seid ihr so unverständig? Kein Verstand. Daran fehlt es. Sie sind unverständig. Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Es gibt ja Menschen, die wollen sich heiligen, durch dass sie nicht alles essen. Einige Sachen sind unrein. Trotzdem, das Wort klar sagt, damit erklärte der Herr Jesus, dass alle Speisen rein sind. Was du isst, geht in den Bauch und kommt geht in die Grube. Es geht nicht in dein Herz. Das beschmutzt nicht dein Herz, kann deinen Magen vielleicht affektieren und beschmutzen, aber nicht dein Herz. Aber was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, wir sind ja jetzt mit dem Herzen beschäftigt, mit der Welt, nicht außen, sondern innen, im Herzen. Im Herzen des natürlichen Menschen. Aus dem Herzen des Menschen kommen heraus böse Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Die machen den Menschen unrein. Da liegt das Problem. Im Herzen. Wir können andere Gesetze machen. Dieses und jenes. Von der Obrigkeit aus. Aber das Problem liegt im Herzen. Als Junge, sehr jung, war ich bewusst von Sachen in meinem Leben, die Sünde waren in Gottes Augen. Ich wollte mich von ihnen trennen, konnte es aber nicht, von diesen Sachen. Und als ich dieses hörte, die kommen vom Herzen, immer wieder habe ich gebetet, ein reines Herz erschaff in mir. Siehst du die Sünde, Tür und Tür? Ihr kennt das Gebet vielleicht auch. Das lehren die Mütter schon ihre kleinen Kinder, wenn sie am Bette knien. Aber ich habe das hunderte Mal oder tausende Mal gebetet und es hat mir nicht geholfen. Das reine Herz, das kam nicht. Ich wusste auch nicht, was es bedeutet, das Leben zu bereinigen, die Sachen der Finsternis ans Licht zu bringen, sodass sie durch das Licht gestraft werden. Bakterien, die leben im Dunkel. Solange sie im Finstern sind, können sie sich vermehren. Nehme sie aber und bringe sie ans Sonnenlicht, dann sterben sie bald. Im Lichte der Sonne können sie nicht leben und nicht existieren. Darum sagt der Epheserbrief, alles, was ans Licht gebracht wird, ist Licht. Und das Beste für Werke der Finsternis ist, dass sie ans Licht gebracht werden. Dann werden sie vom Licht gestraft. Vom Licht Gottes und zunichte gemacht. Ein reines Herz. All die bösen Sachen, mit denen du vielleicht zu tun hast, komm aus deinem Herzen. Und das Herz muss gereinigt werden. David hat auch um die Reinigung seines Herzens gebetet. Und wenn ich dir dieses sage aus meinem Leben, dann musst du nicht sagen, oh, der sagt, wir sollen nicht um ein reines Herz bitten. Das sollen wir, aber auf rechte Art und Weise. Auf rechte Art und Weise. In Kolosser 3, Vers 5, da heißt es, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Kolosser 3, Vers 5. Hat jemand die Elberfelder Bibel hier? Kolosser 3, Vers 5. Wer eine Bibel hat, kann es aufschlagen. Kolosse 3, Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, und die Habsucht, der Götzendienst ist. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Also, wenn da Unzucht ist, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, Begierde, Habsucht, Habsucht, musst du damit rechnen, dass der Zorn Gottes über dich kommt? Sagt die Bibel ganz klar. Wenn wir es zum Märchenbuch machen, hat keine Bedeutung. Aber wir müssen das ernst nehmen. Gott verheißt uns seinen Zorn. Ja, ich bin doch Gottes Kind. Bin gerettet, wiedergeboren. Wenn du mir solches sagst, dann sage ich dir, warum sündigst du denn noch? Warum bist du denn noch ein Sklave der Sünde? Vergiss mal, dass du wiedergeboren bist, dass du ein Kind Gottes bist. Vielleicht ist das, warum du aus dem Schlamm der Sünde nicht herauskommst. Du tröstest dich damit, dass deine Bulli, die du trinkst, bin doch Gottes Kind. Wisst ihr, was der Johannes sagt? Ich habe das gelesen in Rumänien. Wer sagt, dass er ein Kind Gottes ist und der sündigt, der lügt. Und der sagt, er ist wiedergeboren und lebt in diesen Sachen. Der lügt. Er ist nicht ein Kind Gottes, er ist ein Kind des Satans, des Teufels. Gut, dass Johannes tot ist. Dass er tot ist. Trotzdem es gesagt wird, wir haben noch seinen Leichnam. War ein Mann in Spanien und wurde herumgezeigt, sagt dieser heilige Johannes, der Apostel. Da sagt er zu dem Reiseführer, ach, den habe ich ja schon in Rom gesehen. Da sagt er, ach, du weißt nicht, da war ein alter Mann, hier war ein junger Mann. Lass es sein, wie es will. Wenn auch ein von den beiden sein wirklicher Leichnam ist. Aber wir können dankbar sein, dass er tot ist. Wenn er leben würde heute, was für ein Bibelkreis, was für eine Gemeinde würde diesen Mann berufen, dass er ihr Pfarrer sei, der solches Zeug redet wie er, der sagt, wer sündigt ist vom Teufel und ist nicht wiedergeboren. Denn Jesus ist erschienen, die Werke des Teufels und der Sünde zu zerstören. Er ist gekommen, sie wegzunehmen. Muss ich die Frage stellen, wenn wir auch in 2006 leben, jetzt sozusagen, vielleicht ist es auch schon 2010. Die haben sich ja mit ein paar Jahren verrechnet. Ist das etwas in deinem Leben, was nicht stimmt? Warum stimmt es nicht? Ist da was in deinem Herzen? Hast du denn noch kein neues Herz bekommen? Wenn du in diesen Sünden lebst. Das Erste der Welt im Leben eines Menschen sind die Begierden, das heftige Verlangen des Fleisches, des Leibes. Und das ist eine gefährliche Sache. Das kann dich zu Fall bringen. Zu Fall. John Bunyan in seiner Pilgerreise schilderte dem Pilgrim, was heißt es auf Deutsch? Was sagt der Pilgrim? Pilger. Der war schon bei der Himmelspforte und plötzlich war er von dem schmalen Weg weg verschwunden, in die Tiefe gefallen. War das wohl durch die Begierde des Fleisches? Was hat diesen Menschen zu Fall gebracht. Ein Baptistenpfarrer, der sagte mir von Amerika, Erlo, wir Baptisten glauben nicht, dass ein Kind Gottes rückfällig werden kann. Das glauben wir nicht. Wir praktizieren es nur. Sag nicht ich, das hat ein Baptistenprediger mir gesagt. Sie haben auch das Problem, wenn Sie es auch nicht glauben, aber dass das praktiziert wird. Nun sagt der Herr, es ist nicht nur genug, dass wir bitten, Herr, schenk uns ein reines Herz. Und du wunderst vielleicht, warum werde ich nicht frei? Die steckt noch in mir. Und ich habe so ernstlich gebetet, Herr, befreie mich von diesem. Wenn es stimmt, dass du sagst, sehr ernstlich. Wenn du sehr ernstlich darum gebetet hast, kann ich nicht verstehen, warum du nicht frei bist. Aber wenn es da noch ist, dann gehorche Gottes Wort und töte das. Töte die Sünde in dir. Töte sie. Tu das, was der Herr vom Auge, vom Leib sagt, wenn deine rechte Hand dir ein Ärgernis ist, hau sie ab. Ja, da kann der Mensch zögern. Kann der Mensch zögern. Ich habe mal erzählt hier, denke ich, wenn ich mich nicht irre, dass ich in Durban war und einen Anruf bekam, dass ein junger Mann beim Maishäckseln war, seine Hand zu weit in die Häckselmaschine gesteckt hat und dann ist die Hand abgehauen. Sie sagten, der liegt schon in Pietermaritzburg. Ist in der Ambulanz, liegt in der Ambulanz auf dem Weg nach Pietermaritzburg ins Spital. Bin ich gleich dahin gejagt. Als ich dort ankam, habe ich ihm gesagt, du sag mir, wie ist es, wenn die rechte Hand abgeschlagen wird? Er sagt, furchtbar, unbeschreiblich. Er sagt, hätte ich nur was gehabt, einen Stift. In der Ambulanze hätte ich mich getötet. Hätte ich doch nur einen Nagel oder ein Messer oder irgendwas gehabt. Das sind die schlimmsten Schmerzen, nicht zu ertragen. Man will lieber sterben. Wo, sagte ich? Denn ist das keine kleine Sache und leichte Sache. Und stumpfe Sache, von der Herr Jesus geredet hat. Als er sagte, wenn sie dir ein Ärgernis ist, ist nicht zum Segen. Sie ist dir zum Stumbling Block, wie der Engländer sagt. Dann haue sie ab. Aber wer wagt das? Das kostet was. Das ist schmerzhaft. Aber du musst so entschieden sein, dass du sagst, gut, ich tue das. Denn der Herr sagt, lieber mit einer Hand ins Himmelreich gehen als zwei Hände und in die Hölle fahren. Mit dem Bein das Gleiche. Wenn dein Fuß dir im Wege ist zum Unsegen, hau ihn ab. Da ist die Rede nun nicht von der fleischlichen Hand, aber die geistliche fleischliche Hand. Das verkehrte Verhältnis, die Ungerechtigkeit. töte die. Liebe, dass ein Teil deines Leibes verdorrt, als dass du in die Hölle fährst. Lass das Wort Jesu gelten in deinem Leben, genauso wie es geredet hat. Am Tage des Gerichts wird er genauso reden. Kannst nicht verschönigen, kannst dich nicht verteidigen, kannst dich nicht selbst rechtfertigen. Sei gehorsam und tu es. Und nicht morgen, sondern jetzt. Jetzt in diesem Augenblick, während du es hörst. Sag Gott, ich höre deine Stimme und ich bin gehorsam. Das Verhältnis breche ich jetzt. Zerreiße ich jetzt. Mache das jetzt zu Ende. Ich nimm das Schwert und schlage den Kopf des Goliaths und trenne ihn, gib ihm den Todesstoß. Todesstoß. Die schwarzen Heiden können den Weißen nicht verstehen, dass im Krieg beschießt er seine Feinde und danach kommt das Rote Kreuz und danach werden die Menschen, die Verwundeten genommen und kommen ins Lazarett, ins Spital und werden gepflegt. Dann lacht der alte Schwarze und sagt, welch einen Unsinn, jetzt schießt du ihn, verletzt ihn, wenn er nicht tot ist, anstatt, dass du ihm den Todesstoß gibst, nimmst du ihn und pflegst ihn. Ich denke, an sich ist das eine gute Sache. Aber wenn wir das übertragen in unser geistliches Leben, ist es etwas Verdammtes. Das ist eine höllische Sache. Und so machen wir es im Geistlichen. Mach jetzt Schluss damit. Und nachdem holst du es wieder her und pflegst es. Und bringst wieder am Leben. Und fachst die Flamme wieder an. Nun braucht der Teufel das nicht zu tun, du tust es für ihn. Du bist ja sein Diener. Und die Bibel sagt, ihr tut die Lüste eures Vaters des Satans. Sei doch nicht dem Teufel sein Handlange und hilf ihm. Könnt mein Bruder fragen, als wir jung waren, war das gang und gäbe, wenn die sich stritten und bekämpften und der fiel der Feind und man kam und er atmete noch, war nicht ganz tot, gab man ihm den Todesstoß. Das musste man. Wenn da aber eine Frau war oder ein Mädchen, konnte sie, wenn sie schnell laufen könnte und vor dem Feind da war, warf sie sich auf den Verletzten. Hände auf die Hände, Gesicht auf Gesicht. Sie lag auf ihn. Und dann würde der Feind ihn nicht töten. Hat sie sein Leben gerettet. Aber wenn er da käme und findet seinen Feind noch atmen, gab er ihm den Todesstoß. Dann hat er ihm den Todesstoß gegeben. Dann nahm er aber seinen Spieß riss gleich den Bauch auf und holte ein Stück der Leber heraus und saugte das Blut. Leber heißt Mut. Mut. Ein mutiger Mann hat Leber. Also nahmen sie dann ein Stück der Leber und saugten das Blut heraus. Dann waren sie mutige Kämpfe. Aber inzwischen haben wir sie auch gelehrt, tut das jetzt nicht mehr, weil jetzt gibt es ja AIDS. Und dann bekommt ihr AIDS dadurch. Dann seid ihr nicht nur volle Mut, sondern auch volle AIDS. Aber so müssen wir es im Geistlichen tun. Deine Sünde musst du köpfen. Die musst du töten. Brauch nicht das Rote Kreuz in deinem Leben und sag, oh, ich habe nun dieses Mädchen den Korb gegeben. Dieses Mädchen gesagt, aus. Nun muss ich hin und sie trösten. Gehe ich hin und halte sie an der Hand und tröste sie. Weißt du, ich habe es wegen Jesu Willen getan. Ich bin Christ. Du belandest wieder in der alten Sünde und dann wird es noch schlimmer, als was es vor dem war. Schluss damit. Und dann sind die jungen Burschen sehr klug, sind Psychologen. Wir brauchen psychologische Tricks. Dann sagen sie, wenn du nicht einwilligst, dann nehme ich mir das Leben. Und dann wird das Herz des Mädchens warm. Ein Mädchen kam zu mir und sagte, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Er sagte, nimm sich das Leben. Die Tränen waren ganz nahe. Ich wusste nicht, dass er um die Ecke stand. Und ich habe eine laute Stimme. Ich sage, Gute, lass ihn sich das Leben nehmen, dann sind wir ihn los. Und dann wirst du auch nicht mehr von ihm geplagt. Dann ist er weg. Das hat er mir für sehr ungut genommen. Was für ein Mann ist das? Sie hat ihn denn wieder geheiratet. Oder sie hat ihn geheiratet. Ist mit der Sache weitergegangen, hat geheiratet, ein Baby bekommen und dann hatte sie geschieden. Und hat eine andere geheiratet, eine Krankenschwester. Ja, und dann sagte ich ihr, wäre es nicht besser gewesen, wenn er sich getötet hätte? Ja, um seine Seele willen wäre es schlecht gewesen, aber um deine Seligkeit willen und die Not, durch die du gegangen bist, und der Mann lebt heute noch. Aber heute sagt er, ich bin sein Freund. Weiß nicht, ob ich darüber trotz sein sollte, dass ich solch einen Freund habe. Aber im Himmel werden wir sehen, ob es Wirklichkeit ist, die Wahrheit ist oder nicht. Aber dann ist der junges Mädchen, der Burschen am gefährlichsten. Und es gibt auch dumme Burschen hier in Europa. Der Junge entschied sich, ich trenne mich von der Freundin. Und dann klopfte es an sein Fenster, als er im Bett war. Und sie rief ihn und er sagte, ja. Sie sagt, öffne das Fenster, sonst nehme ich mir das Leben. So listig kann auch ein Mädchen sein. Das sollte jeder Bursche wissen. Denn die Sünde ist ja durch die Frau in die Welt gekommen. Die Adam mit ihrer List hat ihren Mann verführt. Er hätte da tot still liegen sollen, nicht einmal schnarchen. Dass er geklopft hätte, bis sie müde wäre und weggegangen. Das ist das Beste. Keine Notiz davon nehmen. Weg, blicke auf den Herrn und folge ihm. Es geht um deine Seligkeit und denke nicht nur an dieses vergängliche Mädchen oder den vergänglichen Burschen, sondern achte auf Gottes Wort, was Gott dir sagt. Töte! Töte die Sache, sonst kommst du nie, wirst du nie frei. Nie. Du musst mit festem Umschluss handeln nach Gottes Wort und bleib dabei. Dann wirst du verstehen. Die Sache töten. Wenn du sie nicht tötest, wird sie schlussendlich dich töten. Ob es nun nur Gedanken sind, nur Gefühle. Jesus, wenn er kommt, ist er ein Richter der Gedanken. Ein Gedanke bei Gott ist wie eine Tat. Kannst du nun verstehen, wenn du fühlst, du bist geistlich nicht obendrauf, es geht dir nicht gut? Wie kann es dir gut gehen, wenn du ein Hure bist? Ja, ich habe nicht gehurt. Hattest du keine Hurengedanken? Hattest du keine unreine Gedanken? Bei Gott ist ein Gedanke wie eine Tat. Darum sagte der Mann, braucht nur die Frau anzusehen, ihre zu begehren. Hat er schon mit ihr die Ehe gebrochen? Er lebt noch mit seiner Frau. Aber es ist kein Segen und auch kein Segen für sie, weil er ein Ehebrecher ist. Er ist ein Ehebrecher. Du lebst mit deiner Frau ausführlich. Ich habe euch schon gesagt, ihr seid auch Kinder. Darum muss ich oft durch die Blume sprechen. Du lebst mit deiner Frau, aber lebst auch mit einem anderen. Und erwartest, dass Gott dich segnen soll? Soll aus solch einem Leben Ströme lebendigen Wassers fließen? Da kann kein lebendiges Wasser, das ist totes Wasser, das ist unreines Wasser. Voll Chemikalien kann man nicht trinken. Das tötet alles, kommt aus einem unreinen Herzen. Das Herz muss gereinigt werden. Und du musst zu Gott gehen und sagen, Herr, ich bin ein Ehebrecher. Ich habe meinen Mann lebendig begraben. Ich habe meine Frau lebendig begraben. Das haben wir in Afrika erlebt. Da haben sie die Menschen gefangen und lebendig begraben. Die Polizei lebendig begraben. Das ist etwas Furchtbares. Und dann haben sie ein geistliches Lied dazu gesungen. Kill a cop for Jesus. Töte einen Polizist für Jesus. Töte einen Polizist für Jesus. So fromm und scheinheilig kann der Teufel mit seiner Bande sein. Da wurden ja auch Bomben gebastelt in den größten Kirchen. Da wurde auch die Bibel gelesen von den Bischöfen. Gott hat Israel befohlen, tötet die Amalekite. Wir Wir müssen die Weißen töten. Das sind die Amalekite. Gott sagte zu seinem Volk, geht hin und tötet die. Ich war ja im Kongo. Und die schreien um Hilfe. Sie haben uns wie Könige aufgenommen. Auch die Höchsten im Lande, ihre Regierungsmänner. Ich sagte, darf ich denn auch mit Weißen kommen? Schadet nichts. Wenn es auch viele sind, sagten sie. Ich sagte, dann bringe ich ein paar Kühe mit. Da sagte ich, sagt mir mal, als ihr den Weißen vertrieben habt, habt ihr ihn vertrieben, wenn ihr ihn nicht getötet habt, habt ihr ihn verjagt. Warum seid ihr denn zu den Kühen gegangen und habt die alle die Kehle geschnitten? Ihr hättet doch den Weißen vertreiben sollen und die Kühe behalten. Dann hättet ihr heute Milch gehabt. Die bezahlen viel Geld für Milch. Viele können es sich nicht leisten. Milch, die eingeführt wird von Deutschland, hauptsächlich Belgien. Da sagen sie, da frage ich sie, warum habt ihr die Kühe getötet? Ihr hättet ja den Weißen einfach wegjagen sollen und die Kühe behalten. Dann hättet ihr heute noch Milch gehabt. Ja, daran haben wir nicht gedacht. Wenn wir in der Sünde leben, denken wir leider nicht. Wir sollen nüchtern sein. Englisch sober-minded, nüchtern hier im Verstand. Aber wenn der Mensch ärgerlich ist, handelt er nicht mehr nüchtig? Handelt er nicht mehr nüchtern? Ein Mann hat seine Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass sie blau war. Und er war ein sogenanntes Gotteskind. Und in der Zeit hat er sich zu uns bekannt. Aber es hat nicht lange gedauert, dann haben unsere Wege sich getrennt. Siehst du, warum unsere Wege sich trennen? Siehst du den Grund dazu? Das sage ich vor aller Welt. Warum scheiden sich unsere Wege? Ein Mann, der geht mit uns und bald ist er weg. Warum? Ja, unsere Augen sind geöffnet. Sie sind auf verkehrtem Wege. Was? Rede die Wahrheit und lüge nicht. Wenn Menschen fleischlich werden, das Fleisch streitet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Ein fleischlicher Christ kann nicht zusammengehen mit einem geistlichen Christen. Und der Geistliche kann nicht mit dem fleischlichen Christen zusammengehen. Die Wege trennen sich. Es geht nicht zusammen. Glücklicherweise war seine Schwiegermutter sehr einfältig. Die kam herein und sagte, Kind, was ist denn geschehen? Warum hast du ein blaues Auge? Da sagte der Mann, ach Mama, ich habe sie mit der Faust ins Auge geschlagen. Und sie dachte natürlich, das war ein Witz. Und er wusste, sie wird es nicht glauben. Darum hat er es einfach gesagt. Mit solchem Leben soll da Erweckung sein. Da muss das Werk Gottes erst gesaubert werden. Aber warum hat er es getan? In seinem Zorn. Dann konnte er sich nicht mehr beherrschen. So ist es. Eine andere Sache, nur nebenbei. In Ostkap wurde viel Rauschgift gepflanzt. Und dann kam die Polizei mit Hubschrauber. Da war ein Mann auf dem Feld. Und als er die Hubschrauber sah, da gibt es keine Wege, hat er gleich gesagt, sie sind die Suche nach Rauschgift. Und meine Felder sind voll Rauschgift. Dann ist er gelaufen ins Haus hinein. Frau, wo ist dein Kleid? Wo ist dein Kleid? Gleich Frauenkleid angezogen. Gleich ein Tuch auf den Kopf. Die Schwarzen in Afrika, die meisten haben ein Tuch auf, bedecktes Haupt. Und dann nahm er seine Hacke und reinigte. Die Hubschraube kam über ihn und er schaute hoch und dann wieder runter und reinigte sein Land, Unkraut weg. Und dann kam ein Seil runter und ein Polizist am Seil kam zu ihm und sagte, du komm, nahm ihn, warf ihm auf die Schulter. Die sind fit, die Menschen, stark, nicht so schwach wie wir Prediger, die wir nur sitzen und predigen. Und da sagt dieser Mann, werden Frauen dann auch gefangen genommen? Und der Polizist fasste ihn an seinem Bart und schüttelte ihn und sagte, haben Frauen denn auch dieses? Er guckt, schaute ihn auf und da sahen sie, dass es der Mann ist. Also mit Sünden bedecken kommt man nicht weit. Mit Sünden bedenken. Irgendwo wird der Pferdefuß rausschauen oder der Pferdeschwanz. Du kannst deine Sünden bedecken. Aber irgendwie kommt es ans Licht. Die Bibel sagt, da ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen wird. Und der Herr Jesus hat gesagt, was ihr flüstert in euren Ohren hinter Schloss und Riegel, wird von den Häusern, von den Dächern ausposaunt werden. Aber das, was gewaschen ist und gereinigt mit dem Blut des Lammes, keine Spur davon. Also sei klug und tu das Rechte. Und eine von der Ostkap, der ging von der Ostkap nach Johannesburg und säckeweise Rauschgift. Die haben säckeweise. Wir haben eine Bekehrung erlebt, in Rumänien habe ich das erzählt, von einem Mann, der auch säckeweise Rauschgift hatte, zum Glauben gekommen. Eine wunderbare Bekehrung, ein heidnischer Mann. Und unterwegs, plötzlich, hier ist die Polizei, stoppt ihn. Was hast du hinten im Auto? Sagte, ach, weißt du, ich habe nur zwei kleine Säcke Rauschgift hinten im Auto. Ach, dann fahre weiter. Sie haben das nicht geglaubt. Es war so der Fall, wie der Mann, der seine Frau ein blaues Auge geschenkt hat. Der Polizist, der dachte, der hat das nicht, sonst wird er es doch nicht sagen. Dafür bekommt er jahrelang Gefängnis. Ich habe nur zwei kleine Säcke hinten im Auto, voller Rauschgift, voll Rauschgift. Ach, dann fahr weiter. Und dann hat er im Spiegel geguckt und dann ging es über einen Hügel und dann etwas runter. Und als er die Polizei nicht mehr sah, da sagte, du Mann, erste Mal ist gelungen, das zweite Mal nicht. Ausgestiegen, hinten aufgemacht, die Säcke genommen und weggeschmissen. Den zweiten Sack auf. Sagt, das erste Mal ist es mir gelungen, das zweite Mal wird es mir nicht gelingen. Und da war Schluss. Können wir von diesem Schwarzen in Ostkap lehnen? So hat er es gemacht. Er sagt, so, ich danke Gott, dass ich das überlebt habe. Das nächste Mal, gewiss nicht. Wie oft hast du gesündigt? das überlebt bis jetzt. Nun raus damit. Es kann das letzte Mal sein, dass Gott dir gnädig ist. Und wenn du nicht gehorchst, kannst dir deine ewige Seligkeit kosten. Schluss damit! Wie oft hat Gott nicht geredet? Die Begierde des Fleisches, des Leibes, das Welt kommt aus dem Herzen. Die Befriedigung des Fleisches, darf ich etwas durch die Blume anknüpfen? Die Befriedigung des Fleisches ist ein großes Problem für viele Menschen. Und wir können selbst davor stellen, die Selbstbefriedigung. Und ein Gotteskind, was damit beschäftigt war, schaute wieder auf die Hand. Da war die Hand voller Blut. Das war ein Reden Gottes. Er war wie erschlagen. Und Gott sagte, ich habe schon oft zu dir geredet. Du hast blutschuldige Hände. Es war ein Schlag. Aber oft brauchen wir solche Schläge, um die Sünde mit der Sünde abzurechnen, abzubrechen, Schluss zu machen. War ein guter Christ, aber eine Sünde plagte ihn immer wieder. Er konnte es nicht ertragen, wenn seine Frau etwas Dummes tat. Dann kochte es in ihm. Wurde er ärgerlich. Und dann schimpfte er. Ich rechtfertige die Frau nicht, sie soll kein Dummes tun. Aber sie war zu bejammen, wenn er mit ihr fertig war. Eines Tages waren sie auf die Reise, flog mit dem Flugzeug, sagte er, kam am Flughafen, nahmen einen Taxi und der Taxi brachte sie zu einem anderen Taxi, mussten sie aussteigen in ein anderes Taxi und wurden dann zu dem Prediger gebracht. Als sie dort ankamen, holten sie die Koffer heraus. Und da sagt seine Frau, oh, lieber Mann, ich habe meine Handtasche in den anderen Taxi gelassen. Das ist genug für einen verrückten Mann. Da war der Teufel los. Wie konntest du bloß sowas tun? Ja, und in der Tasche sind alle die wertvollen Papiere und die Kostbarkeiten. Ja. Da hat der Mann gewütet wie ein Verrückter. Der Herr sagt, lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir kommen gleich dahin, wo es heißt, zieht den Herrn Jesus an. Und er hat sie beschimpft. Er sagt, wie kannst du doch so blöd sein? Wie kannst du solches tun? Und oft tut es vor den Kindern. Wenn du Blödsinn in deinem Herzen hast, tu es allein im Kämmerlein mit deiner Frau, nicht vor den Kindern. Sie werden es nie vergessen, dass sie einen verrückten Vater hatten. An deinem Grabe werden sie sogar sagen, und sie werden sich mit dem rechtfertigen. Wir sind keine Christen, wir wollen keine Heuchler sein wie unser Vater. Du hast das Blut an deine Hände. wie der Mann. Ja, was nun? Der Taxi sagte, ich werde gleich mit dem anderen Taxi in Verbindung treten. Und wenn es da ist, bringe ich es gleich. Und Tatsache, in Afrika oder in Südafrika wird viel gestohlen. Sie stehlen nicht, sie nehmen nur. Aber alles war in der Handtasche. Alles. Gott hat wohl den Schrei der armen Frau gehört. Er hat sie so, wir sagen in Südafrika, fertig gemacht, dass sie am Ende war. Und dann sagte sie, ich muss ins Badezimmer und ich muss jetzt baden nach der Reise. Sie ging hinein, schloss die Tür, ließ das Wasser laufen und dann ging sie ins Badezimmer. Und dann hörte er immer was schlagen. Schlagen. Ich denke, was ist das? Hat sie wohl einen Anfall, epileptischen Anfall gehabt? Und dann in der Badewanne, die kann ja ertrinken, ersaufen. Tatsache, hatte sie das Wasser ins Bad, sich hineingesetzt, bekam den Anfall und dann schlug sie mit dem Kopf an eine Seite der Wanne und dann an der anderen Seite der Wanne. Er rief, keine Antwort. Da wusste er, dass sie bewusstlos war. Und dies ging hin und her. Er wollte hinein, war zugeschlossen. Mit einem guten Schloss. Er lief ums Haus herum. Wie ein Verrückter. Könnte dein Fenster sein, das nicht geschlossen ist, gehe ich dadurch hinein. Aber alle Fenster waren zu. Ja, ich breche das Glas. Hilft nichts. Das waren solche Stäben, Mauern, mit Backsteinen gebaut. Da konnte kein Kind hindurch. Ja, was jetzt? Ja, kannst du warten, um zu sehen, ob sie tot ist oder nicht. Da ist der Mensch durch Qual gegangen. Und sagte, wenn sie jetzt stirbt, bin ich es schuldig. Da ist er durch Not gegangen. Und wie erleichtert, sagt er, war er, als er wieder rief. Und da hörte er ein Zeichen. Ein Zeichen des Lebens. Dann rief er wieder, könntest du nicht aus der Wanne steigen und die Tür öffnen, aufschließen? Nach nicht langer Zeit ist es ihr gelungen. Das ging ihm durch Mark und Bein. Das hat so tief eingegriffen, dass er nie wieder unfreundlich gegen seine Frau war. Nicht einmal. Nicht einmal. Und er sagt, sie hatte ein Zeichen ans Gesicht, wo sie gegen ihren Kopf gegen die Wanne geschlagen hat. Und er sagt, sie hat das gehabt bis zu ihrem Tode. Jedes Mal, wenn er seine Frau ansah, dann sah er, das habe ich schuld. Ich habe mich Christ genannt und wurde ärgerlich mit meiner Frau und habe mich wie einen Besessenen benommen. Hat ihn aber kuriert. Wie erleichtert er war, als sein Lebenszeichen war. Er konnte nur sagen, liebe Frau, vergib mir. Das war das letzte Mal. Dieses Mal hast du es überlebt. Nächstes Mal vielleicht nicht oder ich nicht. Oft muss Gott uns am Kragen fassen. Und das ist Gnade, wenn er es tut. Aber warte nicht darauf, sondern sei jetzt gehorsam. Weil wenn du sagst, Gott gebraucht die Rute und er gebraucht sie, das schmerzt. Das ist schmerzhaft. Aber er hat sich bekehrt. Da war Schluss mit dem Unfreundlichsein gegen die Frau. Und du willst ein Knecht Jesu sein. Nennst dich ein Kind Gottes. Ich sage dir heute, du bist ein Kind des Teufels. Du bist der Sünde Knecht. Du musst dich bekehren. Zu Gott kommen. Nun zum Schluss. Die Zeit geht schnell hier in der Schweiz. Für mich, vielleicht für euch nicht. Ihr sitzt ja. Und ist vielleicht etwas unerträglich für euer Sitzfleisch. Römer 13, Vers 14. Da heißt es, Römer 13, Vers 14. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht, so dass ihr den Begierden verfällt. Zieht an den Herrn Jesus. Wie zieht man den Herrn Jesus an? Hier im Römerbrief sagt es wunderbar, zieht den Herrn Jesus an. Wie zieht man ihn an? In Matthäus 11, Vers 29 heißt es, entschuldigt, wenn ich es lese. Ich hatte keine Zeit, diese Verse niederzuschreiben. Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lernet von mir. Wir sollen ihn anziehen. Lasst uns ihn nun anziehen, indem wir dieses von ihm lernen. Und dieses Gelernte ziehen wir an. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn du sanftmütig bist und demütig, wie kannst du denn wie ein Verrückter mit deiner Frau dich benehmen und mit deinen Kindern? Dein eigen Fleisch und Blut. Ihr seid ja eins vor Gott. Wer seine Frau schadet, schadet sich selbst. Jesus ist unser Beispiel, er ist unser Kleid. und Kleidung. Wir sollen ihn anziehen. Wir ziehen ihn an, indem wir sein Joch auf uns nehmen. Wir ziehen ihn an, während wir von ihm lernen. Zieh das sanftmütige Kleid an, Kleidung, und sei von Herzen demütig. Und dann brauchst du nicht mehr zu schelten. Dann brauchst du nicht mehr, wie ein Kranksinniger, dich zu benehmen in deiner eigenen Familie. Johannes 13, Vers 15, sagt der Herr, es geht darum, dass wir ihn anziehen. Wie tun wir das? Er sagt in Johannes 13, 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. So wie Jesus uns getan hat, so sollen wir unserem Nächsten tun. Die Männer sind ja Experten und Spezialisten in diesem. Der eine sagt, ich kann nicht mit meiner Frau leben. Sie hat gehurt. So, Jesus sagt, vergib ihr. Ja, das kann ich ihr nicht vergeben. Trotzdem, sie sagt, ich sage es in der Gegenwart Gottes, ich habe nicht gesündigt. Kann es ihr nicht vergeben. Ein Kampf für die Männer. Aber wenn sie mit anderen Frauen sind, das ist nichts. Sie wissen ja die Geschichte von Durban, wo ich einen Anruf bekam von einer anderen Gemeinde. Komm, hilf uns! Was ist geschehen? Ja, der Mann ist zum Glauben gekommen. Und nun ist die Ehe auf der Kippe. Wie kann das denn sein? Ja, die Frau war Christin, er aber nicht. Und dann hat das Wort Gottes ihn getroffen. Er hat sich bekehrt, ging nach Hause, konnte nicht schlafen. Seine Sünde war vor ihm. Er konnte nicht schlafen, die Frau, die merkte, dass er unruhig ist von einer Seite zur anderen. Das fühlst du nicht gut? Hat dein Herz irgendwas mit dem Herzen? Er sagt, nein. Aber er sagt, Frau, ich muss dir dieses bekennen. 2 Stunden lang hat er bekannt, wie er mit anderen Frauen gehurt hat. 2 Stunden lang von einer zur anderen. Er begann mit ihrer besten Freundin. War wie ein Dolch in ihrem Herzen. Sie sagt, das kann doch nicht sein. Meine beste Freundin war mir untreu und hat mit meinem Mann gesündigt. Das kann doch nicht sein. Und dann eines nach dem anderen. Schließlich betete sie, oh Gott, hilf mir. So dumm können Männer sein. Deine Frau ist deine Frau, die Mutter von deinen Kindern, aber sie ist nicht dein Seelsorge. Aber die Männer, die lieben das, ihre Frauen zu krönen und zu salben als Seelsorge und kommen zur Frau mit all ihrem Schmutz und Dreck. Damit musst du zum Seelsorge gehen und nicht deine Frau. Mach nie den Fehler. Du belästigst sie nur. Das nächste Mal, wenn du spät bist von der Arbeit zurück, bist nicht zeitig zu Hause, dann flüstert der Teufel in ihr Ohr, vielleicht hat er was mit einer anderen Frau jetzt zu tun. Das ist Höllenqual für sie. Nach einer Stunde sagte ich, ich will zum Weglaufen, dieses Jahr zum Kotzen. Er hielt aber an und dann sagte sie sich, ach, ich muss aber meinen Mann ehren, dass er dies bekennt. Ich habe ja auch einmal gesündigt. Einmal bin ich gefallen. Aber er ist nun so ehrlich und sagt mir das. Und ich verstecke es. Als er fertig war, sagt er, kannst du mir verzeihen? Er sagt, sie sagt, ja, durch die Gnade des Herrn. Sie sagt, aber lieber Mann, ich muss auch was bekennen.
Was? Was?
Muss dir bekennen, dass ich auch einmal dir untreu war.
Mit wem?
Und da war es dein Freund.
Da war die Hölle los. Da rief die Gemeinde, eine andere Gemeinde mit einem anderen Pfarrer an und sagt, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Diese Ehe geht kaputt. Er sagt, er kann nicht weiter mit ihr leben.
Hier sagt es, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Der Herr hat dir vergeben und du kannst sie nicht vergeben. Und ihre Schuld ist nur vielleicht 1%, wenn so viel, wie deine Schuld. Und der Herr hat dir vergeben und du vergibst nicht. Der Herr sagt, deine Schuld kommt wieder zurück auf dich. Und deine Sünden sind unvergeben. Und du hast dir selbst den Strick um den Hals gebunden, dass du mal das Vaterunser gebetet hast. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ein Strick um deinen Hals. Du kannst nicht anders. Am jüngsten Tag wird Gott sagen, ich vergib dir, wie du vergeben hast. Und du konntest nachtragen. Du hattest eine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen. Du konntest deine Schwiegermutter nicht vergeben. Du konntest dir das nicht verzeihen. Und der ganze Berg deiner Sünden kommt zurück auf dich. Bist du verloren. Dein Pfarrer und Pastor kann dich selig preisen bei deiner Beerdigung. Aber während der Leichnam runtergeht, brennst du in der Hölle. Ich übertreibe nicht. Willst du mit unvergebener Schuld in den Himmel? Und Gott sagt, so wie du vergeben hast, so vergibt er. Ob es deine Frau ist, deine Schwiegermutter, deine Nachbarn, dein Freund, der dich betrogen hat. Zieht an den Herrn Jesus. Der konnte am Kreuz für seine Feinde beten. Einer hat einen kleinen Zettel mir gestern gegeben. Was mache ich? Muss ich meine Feinde vergeben? Vergibst du deine Feinde? Ja, du musst. Keinen anderen Ausweg. Ich muss auch vergeben. Noch eine Frage. Kannst du deine Feinde lieben? Das muss ich. Sie werden persönlich jetzt fragen mich, ob ich meine Feinde lieben kann. Ich liebe sie, aber ich hasse ihre Sünden und das Verkehrte. Aber sie liebe ich. Gott liebt dich auch. Er liebt aber nicht deine Sünde. Er hasst sie. Und deswegen hat der Jesus Christus den Rücken gekehrt, dass er schreien musste am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen deiner Schuld, deiner Sünden. Und dann zuletzt, Hebräer 12, Vers 2. Lasset uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollende unseres Glaubens.
lasset uns aufsehen. Willst du Sieg haben über deine Sünde? Schau auf zu Jesus. Nun, in Rumänien habe ich dann den Rumänen noch diese Geschichte erzählt. Manche von euch kennen die. Wer jeden Dienst, bei jedem Vortrag war, den ich gehalten habe, der kennt sie. Aber wenn du mal nicht da warst, vielleicht kennst du sie nicht. Vom indischen König hatte nur einen Sohn. Das war ein Taugenichts. Ein Junge, der auf der Straße lebte. Der schon als kleiner Bursche mit den Huren war. Drogensüchtig. Alkoholsüchtig. Und er war das Herzeleid des Vaters. Der Vater sagt, ist mein Thronfolger, der soll auf meinen Thron sitzen. Der soll das Volk regieren. Und er ist solch ein Flegel. Er hat versucht, diesen Jungen zu helfen, half aber nichts. Half nichts. Und dann eines Tages sagte, ich kann reden, bis ich blau bin im Gesicht. Es hilft nichts. Einige Menschen, du kannst reden und reden, es hilft nichts. Da sagte so, jetzt oder nie, niemals. Wenn er nicht pariert, wenn er nicht den rechten Weg geht, ich enterbe ihn und stelle einen anderen an seine Stadt. Dann ist es Schluss mit ihm. Er rief zwei seiner Generäle, rief den Sohn, dann kam er mit einer prachtvollen, großen Muschel. Wo er die her hatte, weiß ich nicht, von den Seychellen-Inseln oder wo. Es gibt prachtvolle Muscheln, eine große Muschel. Dann gab er die seinen Sohn und dann kam er mit dem teuersten Öl und goss es in diese Muschel bis oben an. Bis oben an. Da sagt der alte Sohn, kein Tropfen darf auf den Boden fallen. Da sagte zum einen General, nimm dein Schwert, dein bloßes Schwert, gehe du an der linken Seite von meinem Sohn und du an der rechten Seite meines Sohnes, auch mit dem bloßen Schwert. Und ihr zwei Generäle, geht mit diesem Sohn. Und wenn ein Tropfen Öl von diesem kostbaren Öl auf den Boden fällt, zögert nicht, zweifelt nicht, nimmt das Schwert und köpft ihn sofort. Und er war ein Mann, der das tat, was er sagte, und er erwartete das von seinen Generälen auch. Er sagt, vergesst, dass es mein Sohn ist. Er bekommt meinen Zorn und die Todesstrafe, wenn ein Tropfen auf den Boden fällt. Und er sagt, jetzt geht ihr durch die Stadt. Und dann hat der Vater das so geplant, dass sie bei jedem Freudenhaus vorbei mussten, wo er Nächte durchbrachte. Bei jedem Saufgelage und Biergarten, dort, wo die Drogensüchtigen waren, und der dem Vater immer sagt, ich kann nicht, Vater, ich will, aber es geht nicht. Und dann hat er so gesteuert und geplant, dass sie überall an dieser Stelle vorbei mussten. Einige Stunden lang sind sie durch die Stadt gegangen. Und der Vater hat gewartet, ob sie nun mit dem Kopf zurückkommen und die Leiche oder noch mit dem Sohn. Zuletzt, nach langer Zeit, kamen sie an. Mit dem Sohn. Der Sohn schaute nirgends hin, nur auf diese Muschel und das Öl. Und als sie beim Vater ankamen, fragte die Generäle, ist ein Tropfen auf den Boden gefallen? Nein, nicht ein. Dann sagt der Sohn, war das nicht schwer, an die Freudenhäuser vorbeizugehen? Hat das dir nicht Not bereitet, als du deine Freunde, drogensüchtige Freunde sahst? Ist die Fleischeslust nicht erweckt worden? Er sagt, Vater, es war kein Problem. Kein Problem. Warum nicht? Ich wusste, es geht um Leben oder Tod. Wenn ein Tropfen auf den Boden fällt, werde ich geköpft. Und darum habe ich nur auf dieses Öl geschaut und diese Muschel in meinen Händen. Die Bibel sagt, schaue auf Jesus. Es bedeutet nicht, schau auf Jesus, frommes Zeug. Denk an diese Muschel. Schaue auf ihn. Dann hat die Welt ihre Macht verloren. Dann hast du den Herrn Jesus angezogen. Er bangte um sein Leben. Und du bangst nicht um deine Ewigkeit. Himmel oder Hölle? Das Leben ist kurz. Ein Jahr vergeht nach dem anderen. Und die Ewigkeit ist lang. Höllenqual, brennen in der Hölle. Denke doch daran, wie das sein wird. Dann sind die Hure in der Zukunft kein Problem für dich. Dann sind die anderen Frauen auch kein Problem für dich. Dann ist der Zorn, Groll, Hass. Wie kann es ein Problem sein, wenn du den Herrn angezogen hast? Dass du dich benimmst wie er und das tust, was er gebietet. Er ist der Anfänger und Vollende deines Glaubens. Er wird es vollbringen, er wird es schaffen. Aber du schaffst deine Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und wenn du das nicht tust, bist du ungehorsam an Gottes Wort und brichst sein heiliges Wort. Und dann kann dein Leben nur sein, so wie es ist. Aber wenn es so ist, wie die Bibel sagt, den Rumänen sagte ich, ein Mann Gottes hat gesagt, gib mir nur 5 Männer. Nur 5 Männer, die sich vor Sünde hüten. Und auf Gott blicken und nur für ihn leben. Ich werde die ganze Welt in Bewegung bringen mit 5 Männern. Wie viele Männer haben wir hier? Und ihr Frauen seid nicht ausgeschlossen, ihr Kinder auch nicht. Die Welt raus aus eurem Herzen. Und wie? Ich denke, ich habe es euch gesagt. Bringt die bösen Werke ans Licht. Zieht den Herrn Jesus an. Damit tötet ihr die bösen Glieder eures Leibes. Das ist Schluss von Unzucht. Und von jetzt ab wirst du ein Heiliger sein. Wenn nicht, steht es übel sieht dein Leben übel aus. Möge Gott schenken, dass keiner unter uns ein Hörer ist und nicht ein Täter von dem Wort des Gottes. Der Herr hat gesagt, wenn du hörst und tust es nicht, du wirst vergehen, die Fluten kommen, die reißen dein Haus mit und du gehst mit der Flut weg zum ewigen Untergang. Aber wenn du gehorchst, ist dein Haus auf einem Felsen gebaut, die Fluten kommen und du bleibst bestehen in alle Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr, lass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen. Lass es das ausrichten, wozu du es gesandt hast. Und nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt, während wir unsere Häupte beugen. Das schenke, Herr, dass wir uns nicht aufbäumen, sondern in Sanftmut und Demut zum Fuße des Kreuzes kommen und das Heil, das ewige Heil finden in Jesus Christus. Dass wir nicht weiterleben mit Sünde in unserem Leben, mit einem frommen Schein, aber die Kraft verleugnen, dass wir, wenn wir vor dein heilig Angesicht erscheinen müssen und dein Richterstuhl, dass du sagen wirst, ihr seid wahrhaftige Christen. Amen.